Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Zuerst einmal möchte ich dir ein ganz, ganz wundervolles neues Jahr wünschen. Ich hoffe, du bist ganz sanft und behutsam in dieses neue Jahr hineingerutscht und schenkst dir selber auch noch genügend Zeit und Ruhe, um im Neuen gut anzukommen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das sagt schon Hermann Hesse. Und das passt gut zu diesem Jahresbeginn, aber es passt auch gut zu meiner Interviewpartnerin in dieser Episode. Sie begleitet Frauen vom Anbeginn des Zaubers an, wenn man so möchte. Denn Stefanie Jone ist eine Doula. Geburt ist etwas Heiliges. Danach sind wir als Frauen nicht mehr dieselben. Geburt ist nicht nur ein physischer Prozess, es ist auch ein emotionaler, ein spiritueller. Und in unserer westlichen Welt wird es noch viel zu wenig abgedeckt, sagt Stefanie in diesem Interview. Außerdem erklärt sie ganz genau den Unterschied zwischen Hebamme und Doula und woher diese Tradition der Doula kommt. Sie erzählt, warum das vierte Trimester, also das Wochenbett, so unglaublich wichtig für uns Mütter ist, um anzukommen, und wie sie mit ihrem Buch Milk and Mother für Aufklärung und wertvolle Tipps sorgt. Blessing Way, Belly Bind, Yoni Steaming. Wenn du davon noch nie gehört hast, dann hör dir heute unbedingt diese Episode mit Stefanie an. Wirklich spannend. Ich wünschte, ich hätte Stefanie schon vor der Geburt meiner beiden Kinder kennengelernt, weil ich ihre Arbeit so wertvoll und so bereichernd für uns Frauen finde. Eine echte Warrior Woman. Alle Infos zu Stefanie und ihrer Arbeit findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Anhören und ich freue mich wie immer über dein Feedback und deine Anregungen. Schön, dass du da bist. Deine Mastermom, Ruth.
Stefanie, schön, dass du da bist heute.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist Doula und Warrior Woman und du wirst gleich erklären, was das denn genau ist und was du denn da genau machst.
Ja, als Doula begleite ich Frauen auf Zeit während ihrer Schwangerschaft, im Rahmen der Geburt, insofern das möglich ist, und im Wochenbett. Das heißt, wir bezeichnen uns eigentlich so ein bisschen als Freundin. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Wir zeigen den Frauen ihre Möglichkeiten auf. Manchmal kommen wir schon sehr früh in der Schwangerschaft ins Spiel, manchmal sogar schon vor einer Schwangerschaft. Und schauen da einfach, okay, wo zieht es die Frau hin, was möchte die Frau? Möchte sie im Krankenhaus entbinden, möchte sie in ein Geburtshaus oder vielleicht sogar dieses Hausgeburtssetting, und versuchen da eigentlich den Frauen alle Möglichkeiten aufzuzeigen, auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie einfach eine fundierte Entscheidung treffen können, wirklich basierend auf Wissen, auf Rechten, die sie haben, und nicht einfach eben diesen Weg gehen zu sagen, okay, ich bin schwanger und bekomme ein Baby und gehe natürlich ganz einfach ins Spital und gebe eigentlich alles an dieses System ab. Und je nachdem, was eine Doula dann für Zusatzausbildungen hat, kommen natürlich ganz viele andere Sachen ins Spiel. Also ich begleite in der Schwangerschaft mit Meditationen, mit Entspannungsübungen, mit Yoga, mit ätherischen Ölen, aber auch mit Vaginal Steaming, also diese Intimdampfbäder zum Ende der Schwangerschaft, mit Reiki. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wirklich den Frauen in der Schwangerschaft ein positives, bestärkendes Gefühl zu geben, sie quasi in ihre Warrior Woman zu holen und ihnen zu zeigen oder ihnen einfach das Vertrauen mitzugeben, dass Geburt etwas ganz, ganz Natürliches ist und dass sie eigentlich alles, was sie dafür brauchen, schon mitbringen.
Schön. Das heißt aber, es gibt schon einen klaren Unterschied auch zur Hebamme, weil das ist, glaube ich, vielen oft nicht ganz klar, wo ist denn jetzt der Unterschied? Brauche ich denn überhaupt eine Doula? Ich habe doch eine Hebamme. Vielleicht Kannst du nochmal wirklich auch so, was ist wirklich, was macht dich als Doula so wichtig für die Frauen in diesem ganzen Prozess? Und was grenzt auch ab von der Hebamme tatsächlich?
Also ja, du hast es gerade schon ganz schön gesagt, Doula und Hebamme sind zwei sehr verschiedene Paar Schuhe. Und tatsächlich geht es nie ohne Hebamme. Die Hebamme hat die medizinische Kompetenz. Die Hebamme ist die, die wirklich dann die Geburt begleiten und betreuen kann und das Baby mit auf die Welt bringen kann. Die Doula ist vor allem auf der emotionalen Ebene tätig. Das heißt, wir ergänzen uns zur Hebamme insofern, dass wir natürlich ganz, ganz viele Bereiche abdecken, die bei den Hebammen oft aus Zeitgründen gar nicht möglich sind. Also auch in der Schwangerschaft, die Betreuung, die ist oft durch die Hebamme nicht so intensiv. Da geht es auch darum zu schauen, wie liegt das Baby, wie geht es dem Baby. Und wir sind quasi diejenigen, die nur für die Belange der Mamas zuständig sind. Also wir nehmen keine Herztöne vom Baby. Wir können nicht bestimmen, wie das Baby liegt. Wir haben natürlich ein medizinisches Verständnis. Also es gibt in der Doula-Ausbildung natürlich diese Komponenten, damit wir einfach wissen, was passiert. Aber wir dürfen es nicht. Wir haben die Kompetenz am Ende natürlich nicht. Und das Schöne daran ist, dass wenn wir zum Beispiel das Geburtssetting nehmen im Spital, dann hat eine Hebamme manchmal mehrere Frauen zu betreuen. Es ist tatsächlich nur der Idealfall, dass sie alleine für eine Frau zuständig ist und dann eben zwischendrin einfach auch springen muss. Sie muss medizinische Aufzeichnungen machen, sie muss die Geburt dokumentieren. Und das ist einfach, ja, da sind wir dann diejenigen, die da sind, wirklich 24/7 an der Seite der Frau und emotionalen Zuspruch geben. Also sei es, sie einfach darin bestärken, dass sie das kann, sei es mit ihr zu atmen, sei es mit ihr Entspannungsübungen zu machen. Wir arbeiten beispielsweise viel mit dem Rebozo oder mit Übungen auf dem Ball oder auf diesen Peanutbällen. Das sind so erdnussartige Bälle, mit denen man ganz, ganz viel wirklich auch ja anhand verschiedener Positionen dazu beitragen kann, dass die Mama sich wohlfühlt und entspannt, ohne dass es eben jetzt vielleicht schon medizinische Interventionen benötigt oder Schmerzmittel benötigt. Und auch im Wochenbett, da ist es wieder so, dass die Hebamme natürlich auch in der Nachsorge eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also ich würde nie eine Begleitung annehmen bei einer Frau, die sagt, sie hat keine Nachsorgehebamme und möchte nur die Doula in der Nachbetreuung haben, weil auch da wieder ganz, ganz wichtig ist, dass natürlich geschaut wird, verheilt alles gut, die medizinische Komponente kann ich wieder nicht abdecken als Doula und wie geht es dem Baby? Nimmt es genug zu? Wie badet man ein Baby? Das sind einfach so Aufgaben der Hebammen, die Doulas auch einfach nicht übernehmen. Und wir schauen einfach, ist die Mama gut versorgt? Ist die dreimal am Tag warm und gut? Wie geht's ihr emotional? Mag sie reden? Also im Zweifel sitze ich dann mit den Frauen eben nicht anderthalb Stunden, sondern drei Stunden, wenn sie sich einfach ausweinen möchten. Und biete halt eine starke Schulter. Und die Hebamme hat dann oft eben einfach sehr eng getaktete Termine und deckt diese Bereiche nicht ab. Also ich glaube, wir ergänzen uns da sehr, sehr gut und am Ende sind die Aufgabenbereiche sehr, sehr klar voneinander abzugrenzen.
Jetzt ist ja in unserer Kultur die Doula etwas, was wieder so irgendwie neu auftaucht. Seit ein paar Jahren gibt es den Begriff wieder, kennt man das auch wieder. Was hat die Doula denn für eine Geschichte? Und woher kommt diese Idee der Frauenbegleitung?
Also tatsächlich, wenn wir von dem Begriff Doula weggehen und uns einfach anschauen, wann Frauen für andere Frauen während der Geburt da waren, dann ist dieses Konzept sehr, sehr alt. Also es ging schon sehr frühzeitlich darum, dass eine geburtserfahrene Frau an der Seite der Gebärenden ist und mit ihr gemeinsam diesen Weg geht. Natürlich sind daraus dann irgendwann mal Berufe entstanden. Der älteste Beruf in dem Bereich ist der Hebammenberuf. Irgendwann wurde Geburt dann mal hinter verschlossene Türen verlagert und die Frauen waren dann eben tatsächlich nur noch mit Hebamme. Es gab aber einfach immer, gerade im Rahmen der Hausgeburt, immer Frauen, die an der Seite der Gebärenden standen und eben wirklich gemeinsam mit ihr geatmet haben, aufgrund ihrer Erfahrungen die Frauen unterstützen konnten. Das war noch nicht so, dass dann die Männer immer dabei waren. Die haben irgendwo vor verschlossenen Türen gewartet und ja, auf die Nachricht gehofft. Die Doula, also unter dem Begriff, wie wir es heute kennen, das Konzept ist tatsächlich recht jung. Also das ist erst 20, 30 Jahre alt, ist durch Zufall bei einem Experiment entstanden, wenn man so will. Es gab den Auftrag, Frauen während der Geburt einfach zu beobachten und Dinge zu dokumentieren. Und eine Studentin hat sich gedacht, ich mag nicht einfach nur irgendwo in der Ecke sitzen und zuschauen. Ich gehe jetzt hin und halte ihre Hand und spreche gut zu und bin ein bisschen für sie da und kann ja trotzdem dokumentieren. Das Experiment ist dann gescheitert, weil sie natürlich die Rahmenbedingungen nicht eingehalten hat. Aber die Wissenschaftler haben dann festgestellt, okay, was ist da eigentlich passiert? Warum sind ihre Daten eigentlich signifikant besser als die der anderen? Warum haben die Frauen weniger Anpassungsschwierigkeiten, weniger Stillschwierigkeiten? Warum ist der Wochenfluss viel kürzer? Warum waren die Geburten an sich viel unkomplizierter und schneller? Und die Frauen berichten einfach von einer positiveren Erfahrung. Und daraufhin hat man dann tatsächlich geschaut, was passiert denn, wenn wir den Frauen den Wären denn eine Frau an die Seite stellen, man hat damals den Begriff Doula noch nicht definiert, die tatsächlich einfach unterstützt. Und daraufhin ist dann tatsächlich diese Doula-Bewegung entstanden. Kennel und Klaus heißen die Wissenschaftler, die das initiiert haben. Doula kommt aus dem Griechischen und bedeutet Dienerin der Frau. Das hat man dann einfach adaptiert, weil es in dem Sinne ein Stück weit das ist, was wir da machen. Und dann war das tatsächlich ein Schneeballeffekt. Also hier in Europa ist es ein bisschen später angekommen als in den USA. Und mittlerweile haben wir aber auch in Österreich seit Anfang der 90er Jahre eine Doula-Bewegung, die ganz, ganz stetig wächst und natürlich anfangs noch aus sehr wenigen Frauen bestand und jetzt immer größer wird.
Das finde ich nämlich sehr spannend. Wie geht's denn den Männern dann damit, wenn du als Doula dabei bist? Fühlen sich die entlastet oder haben die das Gefühl, es wird ihnen jetzt irgendwie Verantwortung weggenommen? Wie erlebst du das?
Jetzt haben wir ganz viel schon über die Frauen gesprochen. Genau, also tatsächlich fühlen die sich extrem entlastet. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann sich da an seiner Position irgendwie bedroht gefühlt hat. Im Gegenteil, die Männer, gerade die, die zum ersten Mal Papas werden, für die ist das ja auch total überwältigend. Ne? Die spielen dann oft irgendwie so die Starken und es wird schon alles passen. Aber die haben unfassbar viele Fragen. Vor allem die große Frage, wie unterstütze ich denn dann meine Frau in einer Situation, wo sie wirklich ja einfach anders ist, in einer Situation, in der ich sie so noch nie erlebt habe. Und tatsächlich haben wir als Doulas, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Gespür dafür, wann wir uns zurückziehen und wann wir wirklich unterstützen aktiv. Ich versuche immer eigentlich die Männer sehr, sehr zu briefen, auch vorab schon in den Gesprächen dabei zu haben, nicht immer, weil es einfach was anderes ist, wenn man mit der Frau alleine spricht, als wenn der Mann dabei ist. Aber eben tatsächlich sehr, sehr oft und versuche ihnen eigentlich zu erklären, wann sie die Frau wie unterstützen können. Das müssen sie sich nicht alles merken. Wenn ich während der Geburt dabei bin, gebe ich natürlich auch da immer mal wieder den Impuls oder zeige einfach Entspannungsübungen, Massageübungen, Akupressur-Dinge, alles, was man tun kann, um die Frau ein bisschen zu entspannen, und gebe das dann eigentlich an den Mann ab. Und die sind total dankbar, dass sie eigentlich ja jemanden haben, der ihnen ein bisschen zeigt, was sie tun können, wie sie helfen können. Und wenn ich merke, dass das Paar einfach eine sehr, sehr innige Bindung hat und dass eigentlich alles ganz gut von alleine läuft, dann setze ich mich in die Ecke auf einen Stuhl und bin einfach da, wenn ich gebraucht werde. Also es geht wirklich immer so um diese Balance und eigentlich darum, zwischen dem Paar auch ein sehr, sehr intimes Verhältnis zu schaffen, weil das oft die Situation ist, in der sich die Frauen dann sehr geborgen fühlen. Und das Positive ist auch, dass ich viele Frauen erlebe, die gar nicht so richtig aus dieser Rolle rauskommen, zu schauen, geht es meinem Mann auch gut? Wie geht es ihm damit gerade, dass ich so bin? Schafft er das? Also ganz oft höre ich dann von Frauen, der ist überfordert oder dass sie mich einfach fragen, wie geht's ihm? Kannst du dich um ihn kümmern? Und ich sie dann daran erinnern muss, dass ich mich sehr, sehr gut um ihn kümmere und dass sie sich gar keine Gedanken darum machen müssen, ob er das jetzt gerade alles gut tragen kann. Und wenn ich merke während der Geburt, dass das für Männer überwältigend ist, weil das ist manchmal einfach so, oder auch für Partner, ne? Also wir haben natürlich nicht nur Beziehungen Mann-Frau, sondern manchmal sind es auch andere Partnerschaften. Aber es ist immer für den, der nicht gerade diese Geburt erlebt, einfach was anderes, wenn man da einfach selbst noch nie dabei war. Und da versuche ich schon sehr, sehr viel zu erklären, die Partner abzuholen und zu sagen, schaut, es geht ihr gut und ja, das und das macht sie wahrscheinlich gerade durch. Das hilft dann oft sehr, sehr.
Jetzt kenne ich aus meiner Arbeit, gerade wenn es um die Geburt geht, oft so das Argument, na, ich habe ja meine Ärztin, ich brauche nicht noch eine eigene Hebamme, das kostet ja zusätzlich noch Geld. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dann das Thema Doula oft noch so ein Schritt ist, dieses, ist es das dann wert, bin ich es auch wert in letzter Instanz natürlich, ja. Was kannst du den Frauen da sagen oder wie kannst du sie auch bestärken, wirklich diesen Wert in der Betreuung zu erkennen, diesen Wert, da ist jemand für mich da und ich bin es wert, auch so gut wie möglich begleitet zu sein.
Ich bringe da immer total gerne diese Analogie zu Hochzeiten. Also wir sagen immer, das ist der schönste Tag in unserem Leben und es muss ganz, ganz viel Geld kosten und das denkt eigentlich kaum ein Paar irgendwie darüber nach, ob sie sich jetzt das gönnen oder das gönnen, weil das soll einfach eine ganz bombastische Feier werden. Ich finde, die Geburt unserer Kinder sollte mindestens der schönste Tag unseres Lebens sein, neben der Hochzeit. Natürlich heiraten auch nicht mehr alle Paare. Also ich glaube, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht in unserer Gesellschaft, immer noch diese Wertschätzung, diese eigene Wertschätzung als Frau und auch einfach diese Thematik Geburt als etwas sehr, sehr Heiliges zu sehen, als etwas, das uns grundlegend als Menschen in unserem Dasein verändert. Also jeder, der einfach eine Schwangerschaft erlebt hat, eine Geburt erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Wir sind danach nicht mehr dieselben. Und je besser wir in dieser Zeit wirklich begleitet werden, und wir haben natürlich ein gutes gesundheitliches System, das diese ganzen Vorsorgeuntersuchungen abdeckt. Ich habe tatsächlich in meiner Schwangerschaft immer gedacht, ja, diese medizinische Komponente ist da, aber wer ist denn da und begleitet mich einfach auf diesem ein Stück weit auch spirituellen Weg? Ich habe wirklich gemerkt, okay, da tut sich so viel in mir auf psychischer Ebene und das wird nicht abgedeckt in unserer westlichen Welt. Und das ist tatsächlich etwas, was dann mir auch viele Frauen erzählen nach den Begleitungen, dass das für sie total wichtig war, auch zu erkennen, dass Geburt, Schwangerschaft, Wochenbett, das sind nicht ausschließlich physische Prozesse, auch wenn das ist, was wir natürlich im Außen wahrnehmen, sondern da passiert viel, viel mehr auf emotionaler Ebene. Und das ist einfach etwas, dem messen wir noch nicht allzu viel Wert zu, das kommt aber langsam. Und das sind eigentlich so die Argumente, die ich den Frauen bringe. Schaut auf euch, was einfach mit eurer Psyche passiert in dieser ganzen Zeit und erlaubt euch diesen ganzen Prozess auch als was Heiliges, ein Stück weit als was Spirituelles zu sehen und euch da wirklich ja einfach eine schöne Zeit zu machen. Die Schwangerschaft auch auf dieser Ebene wirklich zu genießen. Sei das mit einem Blessing Way oder mit einer 100-Tages-Feier. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge und Komponenten, die man damit einbeziehen kann. Nicht alles ist etwas für jede Frau und das ist, glaube ich, auch total legitim. Aber einfach zu wissen, was es für Möglichkeiten gibt neben einem Schwangerschaftsshooting, ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Also ich höre dann oft Frauen im Nachhinein, die dann vielleicht ihre Familienplanung schon abgeschlossen haben und die sagen, oh, das habe ich alles nicht gewusst, dass es das gibt und das hätte ich so gern gehabt. Und da sieht man einfach oft im Nachhinein, dass die Frauen dann doch nach etwas suchen und lechzen, was sie vielleicht gefühlt verpasst haben.
Ja, also ich habe auch oft den Eindruck, es ist tatsächlich diese in der westlichen Welt Schwangerschaft und Geburt etwas sehr technologisiertes fast, also mit sehr klaren Strukturen, Vorgaben, sehr reguliert, wie es zu sein hat und fokussiert sich eigentlich hauptsächlich auf die Geburt an sich, ja, und mit der Geburt an sich ist dann auch schon wieder vorbei. Und das ist ja auch ein Schwerpunkt, den du in deiner Arbeit sehr hast und den ich unglaublich wichtig finde, nämlich das Wochenbett. Es ist ja mit der Geburt nicht vorbei.
Genau, ja. Ja, du hast gerade schon ganz schön gesagt, wir sind einfach sehr pragmatisch im Westen. Also ne, alles, was technologisiert ist, ist ja Pragmatismus und ist das, was für uns sichtbar ist und verständlich ist, und alles andere blenden wir halt sehr aus. Und tatsächlich ist das Wochenbett auch ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür. Ich erinnere mich an meine Erfahrung. Ich habe wirklich in der Schwangerschaft schon versucht, auch diese spirituelle Komponente irgendwie mit einzubeziehen und mich darauf einzulassen. Und habe aber trotzdem irgendwie dieses Wochenbett nicht wahrgenommen als Thematik. Also, dass eine Schwangerschaft ein viertes Trimester hat, habe ich mal in Randnotizen in Büchern gelesen, aber eigentlich nicht ja, als schwerwiegend oder wichtig empfunden. Und im Wochenbett selber, also in der Zeit nach der Geburt, kam dann so dieses große Aha-Erlebnis, dass ich dachte, wow, das ist ja nochmal eine ganz eigene Thematik für sich. Es ist nicht einfach so, dann ist das Baby da und alles wird sich schon fügen, sondern gerade auf emotionaler Ebene sind so viele Fragen in meinem Kopf aufgetaucht. Nicht nur existenzielle, pragmatische Themen, sondern wirklich einfach, wer bin ich als Frau? Wer werde ich sein in ein paar Wochen? Also wie wird das alles weitergehen? Und ja, das war dann tatsächlich im Wochenbett schon einfach ein Thema, wo ich gesagt habe, das ist so mein Herzensthema. Das war dann am Ende auch der ausschlaggebende Punkt, diese Doula-Ausbildung zu machen. Daraus ist dann sehr viel mehr geworden. Also ich begeister mich jetzt genauso für Geburt und Schwangerschaft, aber es bleibt eben immer noch dieses Wochenbett, wenn ich merke, wenn ich einfach mit Frauen zusammensitze und sie sich wirklich auch auf die Geburt vorbereiten. Das Verständnis ist mittlerweile schon da oder wächst immer mehr, dass sie sagen, okay, da möchte ich mir eben was gönnen. Beim Thema Wochenbett, gerade Erstgebärende, ist immer so, nein, der Papa ist ja 2 Wochen zu Hause. Also da darf noch ganz, ganz viel passieren. Weg vom Pragmatismus hin zu, okay, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten für mich, in der Zeit eine ganz, ganz bestärkende Erfahrung zu machen.
Dazu ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass wir dieses Thema Wochenbett enttabuisieren und wirklich auch drüber reden, was passiert denn da alles, ja? Und zwar nicht nur körperlich im Sinne von, gut, da gibt's halt den Wochenfloß und gibt's halt den schwachen Beckenboden, sondern eben auch, da passiert emotional bei manchen Frauen, nicht bei allen, echte Hoch-Tiefschaubahnen. Also ich kann mich erinnern an mein erstes Wochenbett, nicht nur, dass ich komplett überfordert war, was da körperlich alles passiert, ja, von dem ich nie gehört hatte in der Form, sondern auch wirklich seelisch dieses, oh Gott, jetzt bin ich alleine mit diesem Säugling und habe die Verantwortung und soll diese Verantwortung jetzt für Jahre übernehmen und was, wenn ich das nicht schaffe? Also wirklich so ganz tiefe Fragen, wo ich unglaublich dankbar gewesen wäre, jemanden zu haben, der mir da eine Antwort gibt oder einfach nur zuhört, weil meistens ist die Hemmschwelle dann doch groß, mit ganz nahen Personen drüber zu reden. Ja? Und der Partner selbst weiß es ja auch noch nicht. Das heißt, der ist da oft eine schwierigere Ansprechperson.
Ja, also ich erinnere mich auch an mein Wochenbett, dass ich immer gedacht habe, mit wem kann ich jetzt darüber sprechen? Und da waren natürlich Menschen, da war die Schwiegermama, da war meine Mama, da war mein Partner. Und ich hatte aber nie das Gefühl, dass das die Richtigen sind, um einfach diese Fragen zu teilen. Weil man sich als Frau dann auch fragt, okay, darf ich das überhaupt aussprechen? Ne? Also wir hatten nun wirklich 9 Monate Zeit, uns darauf vorzubereiten. Wir haben eine Geburt erlebt und dann plötzlich ist man mit diesem Baby da allein. Oder nicht allein, aber dann ist dieses Baby da. Und ich habe dann wirklich gedacht, aber ich habe doch gewusst, dass dieser Tag kommen wird. Und war echt überrascht, da dann doch ein Stück weit auch manchmal diese Überforderung zu empfinden, so weich ich auch landen durfte, so gut ich auch aufgefangen wurde von meiner Familie, waren diese Themen eben trotzdem da. Und ja, ich habe dann tatsächlich vermisst, einfach jemanden zu haben, der mir zuhört, der ein Verständnis dafür hat, der auf freundschaftlicher Ebene zu mir kommt, aber vielleicht auch nicht die beste Freundin ist, nicht diejenige ist, die vielleicht dann auch wieder nochmal ganz anders diese Situation wertet, sondern jemand, der einfach weiß, okay, wahrscheinlich bin ich die zickste Frau, die mit dem Thema kommt und das darf jetzt einfach Raum und Platz haben. Einfach jemand, der auch weiß, wie er bei diesen Themen den Raum hält am Ende. Ne? Das ist eben ja in unserer Gesellschaft bei Familie und Freunden, eben weil es noch so tabuisiert ist, einfach gar nicht so selbstverständlich.
Es hat dich tatsächlich auch inspiriert, dazu ein Buch zu schreiben über dieses vierte Trimester, über das Wochenbett. Das Buch heißt Milk and Mother. Mhm. Was erwartet die Frauen darin?
Das Buch ist das Buch, was ich gerne in der Zeit nach der Geburt für mich gehabt hätte. Eigentlich auch inhaltlich tatsächlich all das, was ich mir dann selber erarbeitet habe, um einfach ein Stück weit zu heilen, um anzukommen in dieser Zeit. Also ich hatte ganz, ganz viele Bedürfnisse, die ich einfach in unserer Gesellschaft und auch in unserer westlichen Kultur nicht abgedeckt gesehen habe und habe dann angefangen zu recherchieren und wollte einfach ein Buch, das den totalen Fokus auf die Mamas hat, ein Stück weit auch auf die frisch gebackene Familie und nicht auf die Bedürfnisse des Babys. Darüber gibt es ganz, ganz viele tolle Bücher. Mein Baby hat das und das, was kann ich machen? Ich habe auch viele Bücher geschenkt bekommen von der Familie über das Wochenbett. Meistens hieß das Buch dann das erste Jahr des Babys oder ja, also es ging eben einfach immer um die Belange des Kindes, manchmal natürlich auch so eine Randnotiz wieder die Mama. Und mich hat das einfach auf gut Deutsch unglaublich genervt. Auch die Leute, die zu Besuch gekommen sind, die wollten das Baby sehen, die wollten wissen, wie es dem Baby geht. Und es waren tatsächlich immer nur die Frauen, die selber schon Mama sind, die dann auch mal gefragt haben, also die haben tief in die Augen geschaut haben und gefragt haben, und wie geht's dir? Und trotzdem hatte das gar nicht so viel Raum. Also das Buch Milk and Mother ist tatsächlich ein Buch, das den Bedürfnissen der Mamas ganz, ganz viel Raum gibt. Es geht um Gedanken, um emotionale Themen, die wir einfach durchlaufen. Es geht um ganz, ganz viele kulturelle Traditionen, die wir auf dieser Welt haben. Sei das Belly Binding, sei das die Rebozo Closing Zeremonie, sei das auch wieder diese Sitzbäder. Also alles, was wir eigentlich für uns als Tools nutzen können, um in dieser Zeit wirklich anzukommen, ein Stück weit auch um diese Zeit so als ja wohlverdiente Auszeit zu nutzen. Also wirklich zu sagen, okay, dann ich habe ganz viel geleistet, mein Körper hat ganz viel geleistet, nicht nur die Schwangerschaft, auch die Geburt, und ich darf mich jetzt ein bisschen pampern lassen einfach. Also ich darf wirklich irgendwie jetzt mal 4, 5, 6, 8 Wochen, wie auch immer lang das dann für die Mamas individuell ist, wirklich einfach mal genießen und nur mit meinem Baby kuscheln und mich selbst verwöhnen lassen. Und dieses Buch soll eigentlich ein Impuls dafür sein, soll Inspiration dafür sein, sich wirklich diese Auszeit zu nehmen und natürlich auch dann als Unterstützung für die Familie und die Freunde, um so ein bisschen zu verstehen, okay, was macht die Mama da vielleicht durch? Und was braucht sie? Wie kann ich sie gut bekochen? Wie kann sie sich richtig ernähren, damit sie einfach ganz, ganz schnell wieder in diese, oder nicht ganz schnell wieder, sondern ganz schnell in diese Rolle findet? Manchmal dauert das ein Jahr, manchmal dauert es 3 Jahre, manchmal ist man nach 8 Wochen schon ganz gut angekommen. Das darf alles seine Zeit haben.
Ich finde das eine ganz wichtige, ich würde gar nicht sagen Gegenbewegung, aber Ergänzung zu dem, was wir oft wahrnehmen, eben in der Gesellschaft, auf Social Media, Mütter, die 3 Tage nach der Geburt die Wohnung putzen, so tun, als wäre einfach nichts passiert. Ja? Und natürlich ist es tatsächlich bei jeder Frau individuell, weil auch jede Frau körperlich individuell war, ist jede Schwangerschaft anders ist, jede Geburt anders ist. Aber ich glaube, es ist so wichtig, deutlich zu machen und nach außen zu tragen, ihr dürft euch diese Zeit nehmen und ihr habt sie auch tatsächlich verdient, ja? Damit das wirklich in unseren Köpfen ganz klar ankommt. Das hat einen Grund, warum es dieses Wochenbett immer gab und warum das eigentlich eine Tradition hat und früher wirklich auch zelebriert wurde, ja.
Ich sehe es ein Stück weit schon als Gegenbewegung tatsächlich. Also ich finde es schön, dass du es Ergänzung nennst. Das ist es natürlich auch, weil am Ende darf jede Mama ganz individuell entscheiden, was sie möchte. Und es ist aber dennoch auch ein Stück weit eine Gegenbewegung, weil wir, wenn wir uns jetzt wieder die Gesamtheit anschauen, wir Frauen sind zyklische Wesen. Das heißt, wir haben jeden Monat einen Zyklus im sehr, sehr kleinen Rahmen, während unsere Blutung wäre auch eine Zeit, in der wir uns eigentlich ruhig ein bisschen, ja, Rückzug gönnen können. Das tun wir natürlich nicht, weil wir aufgrund der Emanzipation gesagt haben, wir wollen im Patriarchat unbedingt mithalten und haben eigentlich so ein bisschen vergessen, dass unsere Stärken einfach in unterschiedlichen Phasen auch andere sind. Das ist ja auch was Schönes, das ist ja was Gutes. Das wurde lange Zeit wirklich sehr, sehr negativ auch dargestellt, uns eingebläut. Das ist natürlich jetzt schwer, da einfach so Grundsätze wieder zu überschreiben. Und das Wochenbett ist eigentlich nichts anderes, als wenn wir uns diesen großen Zyklus anschauen. Auch dieses Wochenbett wäre ganz, ganz relevant und wichtig, wenn wir uns Frauengesundheit anschauen, da wirklich auch diesen Rückzug sich zu gönnen. Also wenn wir jetzt irgendwie diesen Ausspruch nehmen, wir ernten, was wir sehen. Es ist nicht gut nach 3 Tagen, egal wie ich mich fühle, auch wenn ich glaube, ich kann das schon alles wieder, im Haus herumzulaufen und zu putzen. Und natürlich möchte ich das keiner Frau auferlegen. Diese Entscheidung soll jede selber treffen. Aber diese Ruhe, diesem Körper einfach diese Ruhe zu geben, dass sich die Gebärmutter zurückziehen kann, dass die Organe alle wieder an ihren Platz zurückfinden können, dass einfach das ganze System verstehen kann, aha, das Baby ist jetzt da und jetzt darf ich langsam wieder zurückfinden. Das braucht einfach seine Zeit. Und wenn wir uns irgendwie so diesen Jahreskreis nehmen und das Wochenbett als Parallele zum Herbst sehen. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen und die fallen auf die Erde. Da sind ganz viele Nährstoffe in den Blättern, die dann wieder in die Erde gehen und dann wieder dafür sorgen, dass im Frühjahr der Baum wieder erblühen kann. Und ein bisschen funktioniert das ähnlich. Also es ist total wichtig, in dieser Zeit diesen Rückzug sich zu nehmen, mal alles fallen zu lassen und nicht sofort weiterzumachen und zu glauben, wir müssen quasi den Winter überspringen und sofort wieder im Frühling ankommen. Das ist langfristig gesehen gesundheitlich nicht gut. Und wir wissen einfach, und ich glaube, da wird es in den nächsten Jahrzehnten, ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, ganz, ganz viele Erkenntnisse noch dazu geben. Frauengesundheit war bisher einfach kein Fokus der Wissenschaft. Wir haben immer nur über Gesundheit gesprochen und da war der Mann einfach das Nonplusultra. Und es wird dazu ganz, ganz viele Erkenntnisse geben, welche Auswirkungen das zum Beispiel auf die Menopause hat, welche Auswirkungen das wirklich langfristig auf die Gesundheit der Frau hat, diese Pausen, die von der Natur vorgegeben sind, dann auch einfach zu nehmen. Aber siehst du was, das können wir uns als Inspiration auf die Fahne schreiben, nicht nur während des Wochenbetts, sondern wenn wir in irgendeiner Art und Weise können, auch während der Menstruation, wenigstens am ersten Tag, kurz zu ruhen, die Blätter fallen zu lassen und dann können wir danach wieder weitermachen.
Erblühen sozusagen.
Ja, genau, ja.
Das ist echt spannend, punkto Frauengesundheit. Ich denke mir, es hat einen Grund, dass wir in einer Zeit leben, wo es, glaube ich, jede dritte Frau mit Schilddrüsenproblemen zu tun hat, ja, wo hormonelle Dysbalancen auf der Tagesordnung stehen, Endometriose, PMS ist vielleicht sogar noch das harmloseste davon, ja, Unfruchtbarkeit. Also wo es eine ganze Kette an Krankheitsbildern gibt, die unglaublich viele Frauen auch schon betreffen, die aber irgendwie so ein bisschen bagatellisiert werden und naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, da gibt's ja was dagegen, kann man ja was machen. Aber dass wir vielleicht auch wieder beginnen zu sagen, ja okay, aber wo liegt denn die Ursache für all das? Also wo ist denn wirklich dieser Auslöser auch und warum häuft sich das in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft so enorm?
Ja, absolut. Also das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir vergessen haben, dieses zyklische Wesen zu leben. Und das zeigt sich eben auch in dieser einen Phase des Wochenbetts, dass das einfach in dieser Gesellschaft überhaupt keinen Raum hat, dass wir nach 6 Wochen einen Termin beim Frauenarzt haben und der schaut eigentlich nur, hat sich die Gebärmutter richtig zurückgezogen und fertig. Als wäre eine Schwangerschaft nur ein Thema, was die Gebärmutter betrifft. Also die schauen ganz selten, hat die Frau eine Rektusdiastase beispielsweise. Alles Dinge, die dann wieder nach hinten raus einfach eine große Wirkung haben. Und es ist total wichtig, das wieder zu verstehen, weil ich glaube, viele dieser Autoimmunerkrankungen durchaus auch damit zusammenhängen.
Du hast noch eine andere Tradition, die du irgendwie wieder aufleben lässt. Du hast vorher schon kurz erwähnt, das Belly Binding. Was genau ist das?
Belly Binding wird der Körper der Frau nach der Geburt verschlossen. Man nimmt dafür ein 17 bis 20 Meter langes Tuch. Das einfach so 20 Zentimeter breit ist in der Regel, also eine ganz, ganz lange Stoffbahn und wickelt diese Stoffbahn in einer sehr, sehr schönen Technik um den Rumpf der Frau, wenn man so will. Also das heißt, wir beginnen auf Hüftebene oberhalb des Schambeins und binden die Frau bis unterhalb der Brust ein. Das Ganze sieht dann ein bisschen aus wie so ein Mieder, wenn wir es irgendwie in unserem Kulturbereich versuchen, so eine Analogie zu finden. Und hat vor allem den Effekt auf emotionaler Ebene, dass die Frau erstmal sich wieder eingebunden fühlt, dass sie sich gehalten fühlt. Ich erinnere mich nach der Geburt, das hat mich total überrascht, dass man die letzten Tage so denkt, oh, dieser riesige Bauch und wann ist das endlich vorbei? Dann ist das Baby da und dann ist da ganz, ganz viel Leere, weil natürlich der Bauch noch sehr weich ist, immer noch groß ist. Und die Gebärmutter natürlich auch erstmal noch eine gewisse Größe hat. Und das fühlt sich ganz, ganz seltsam an. Also ich habe das als sehr seltsam empfunden, diese Leere, und habe eben dann wirklich nach etwas gesucht, wie ich das zumachen kann für mich. Das empfinden viele Frauen auf emotionaler Ebene sehr unterstützend. Auf körperlicher Ebene geht es tatsächlich einfach darum, eben die Gebärmutter anzuregen, sich zurückzubilden, wieder zurück an ihren Platz zu finden, auch die Organe anzuregen, wieder zurück an ihren Platz zu finden, den Wochenfluss einfach ein Stück weit auch anzuregen. Der ist ja dafür da, die Gebärmutter wirklich auszureinigen und zu schauen, was sind für Gewebsreste noch da. Und das kann man damit alles sehr, sehr gut unterstützen. Und natürlich geht es auch sehr darum zu schauen, die Muskulatur wieder zusammenzubringen, einfach damit man gegebenenfalls nach hinten raus eine bleibende Rektusdiastase vermeiden kann. Und es ist eine Tradition, das Bengkung Belly Binding stammt aus dem malaysischen Kulturraum. Es gibt aber eigentlich in sehr, sehr vielen traditionellen Kulturen diese Art und Weise, den Bauch einzubinden. Also sei das einfach mit einem großen Stofftuch. Im mexikanischen Raum wird es eben mit diesem Rebozo gemacht. Im japanischen Raum gibt es ganz, ganz spezielle Bindetechniken. Und wenn man auch in unsere Geschichte zurückschaut, gibt es auch hier eigentlich eine Vergangenheit, in der die Frauen nach der Geburt eingebunden wurden. Also sei es nur darum, sie warm zu halten in ihrer Körpermitte, weil man wusste, dass wenn da Kälte eindringt und die Frau einfach, die ist einfach nach der Geburt unfassbar offen, dann ist das auch gesundheitlich gesehen, auch langfristig gesehen, wieder etwas, das eben sehr, sehr kontraproduktiv ist. Also einfach dieses Warmhalten. Genau, also es wirkt auf sehr, sehr vielen Ebenen. Es ist ganz toll.
Schön, ich habe das leider noch nicht gekannt nach meinen Geburten, aber ich finde auch die Idee, da Halt zu geben und Stabilität zu geben, ist total schön. Was Zweites, was du erwähnt hast und was sicher auch viele interessiert, kannte ich leider auch noch nicht, ist die Blessing Way-Zeremonie. Magst du dazu auch noch kurz was sagen?
Beim Blessing Way, also ursprünglich kommt das von den Navajo-Indianern, das ist ein Fest, das man für die Frauen gefeiert hat, meistens am letzten Vollmond vor der Geburt. Ich habe das natürlich ein Stück weit adaptiert. Wir schaffen es nicht immer, es am letzten Vollmond vor der Geburt zu machen. Für die Frauen, für die ich es ganz individuell organisiere, schauen wir schon, dass es wirklich zum Ende hin der Schwangerschaft passiert. Bei meinen Blessing Way Retreats habe ich eigentlich Frauen dabei ab der 25. Schwangerschaftswoche, weil am Ende ist für mich die Komponente, die aus dieser Tradition eigentlich für uns so schön ist, die wir für uns einfach auch ein Stück weit übernehmen können, ist einfach dieses Gefühl, A, nochmal den Körper zu feiern, die Frau nochmal dafür zu feiern, dass sie eben diesen Weg der Schwangerschaft geht, auch nochmal in Dankbarkeit einfach diese Schwangerschaft zu zelebrieren. Wenn wir es zum Ende der Schwangerschaft hin abhalten, das Fest, geht es schon auch darum, diese Schwangerschaft zu verabschieden, also auch zu sagen, schau, das darf dann jetzt langsam gehen und wir heißen das Baby und die Geburt willkommen. Die Idee ist, dass dieses Fest nur im Kreis von Frauen stattfindet. Also ich habe mal ein Blessing Way gehalten, da war der werdende Papa dabei. Das war aber eher ein Zufall, ein Unfall. Der stand plötzlich einfach da und dann habe ich gesagt, na komm, dann setz dich mit hin und wir binden dich mit ein. Und das war eigentlich auch ganz schön. Aber eigentlich geht es darum, dass die Frauen der Familie die Freunde nennen, also alle Frauen, die dieser Frau nahestehen, dabei sind. Geschenke für sie mitbringen, also wieder nicht für das Baby, sondern für die Mama. Es geht um die Mama. Es ist keine Babyshower, wo alle ein Geschenk fürs Baby mitbringen, sondern es ist eine Feier für die Mama. Und ich erlebe eigentlich, dass das für viele Frauen Frauen auch wieder total bestärkend ist, zum einen sich klar zu machen, aha, jetzt kommt irgendwann die Geburt und ich werde gehalten und getragen von diesen Frauen, also auch wenn die nicht alle bei der Geburt dabei sind, die sind dann einfach emotional dabei, weil die Geschenke, die die Frauen mitbringen, eben oft etwas sind, was bei der Geburt dann einfach als Talisman, als Erinnerung dabei ist. Ich bitte oft die Frauen der Familie, kleine Briefe zu schreiben, die die Frauen dann, wenn die Geburt beginnt, zur Hand nehmen können, um einfach nochmal lesen zu können. Schau, das gebe ich dir jetzt für die nächsten Stunden mit auf den Weg. Es ist immer ein total bewegendes, berührendes Fest, wo die Mama massiert wird, getragen wird, in Tüchern gehalten wird, gewogen wird, wo wir einfach mit Blumen und Kerzen arbeiten und wirklich uns nochmal mit der Natur verbinden und ein Stück weit diese spirituelle Komponente mit einbauen, soweit die Frauen das wollen. Also das ist oft sehr, sehr unterschiedlich, auf was sich die Frauen alles einlassen können. Ich kann es jeder Frau nur empfehlen. Ich hatte auch kein Blessing Way bei meiner Schwangerschaft. Ich hätte damals gern eins gehabt, hatte aber hier in Österreich einfach noch nicht das Umfeld und kannte niemanden, der irgendwas dergleichen anbietet, der das für mich dann organisiert hätte. Und daraus ist dann die Idee entsprungen, das für andere Frauen zu machen.
Oft kann man die eigenen Sehnsüchte ja dann zumindest weitergeben. Das kenne ich aus meiner
Erfahrung. Genau.
Dann hat zumindest ein wichtiger Prozess stattgefunden. Jetzt ist es ja, du bist heuer als Doula in ein bisschen einer Sondersituation, weil viele Frauen gerade ja niemanden zur Geburt mitbringen dürfen oder maximal überhaupt den Partner. Wie gehst du damit um und wie erlebst du das auch für die Frauen, diese Situation?
Ich bin immer ein sehr positiver Mensch. Ich versuche immer in allem das Gute zu sehen. Das ist mir nach dem ersten Lockdown schon auch noch gelungen. Ich habe dann allerdings viele Frauen erlebt, die wirklich auch in Spitälern, für die ich eigentlich meine Hand ins Feuer lege, viel allein gelassen worden, wo der Partner auch ganz, ganz spät erst dazu durfte. Und das macht mich natürlich, ich als Doula mit der Mission, irgendwie Geburtskultur zu verändern und auch zu etwas Positiverem zu gestalten, macht mich dann durchaus sehr, sehr hilflos. Also auch jetzt irgendwie mit dem erneuten Light-Lockdown kommt wieder so ein bisschen auch dieses Gefühl der Ohnmacht, weil ich so viel für die Frauen einfach nicht tun kann. Also wir können immer wieder an die Spitäler schreiben, wir können an den Primar schreiben und schauen, dass wir eine Sondergenehmigung erwirken, aber es gibt ganz, ganz wenige, die sich darauf einlassen. Für mich ist es so, meine Doula-Arbeit funktioniert trotzdem noch sehr, sehr gut, weil ich einfach die Tätigkeit der Doula gar nicht nur auf die Geburt beschränkt sehe. Also wir haben jetzt ohnehin schon über so viele Dinge gesprochen, die ich als Doula abdecke. Die große und wichtige Arbeit beginnt wirklich in der Schwangerschaft, beginnt dabei, Wünsche abzustecken, einen Geburtsplan zu schreiben. Der Begriff ist etwas irreführend, weil wir können die Geburt nicht planen, aber wir können sehr, sehr viele Szenarien einfach durchspielen, damit keins der Szenarien dann irgendwie überraschend oder traumatisierend ist, weil man das gar nicht irgendwie in Betracht gezogen hat. Und natürlich sieht dieser Geburtsplan jetzt einfach ein bisschen anders aus, den wir da durchsprechen, weil wir auch in Betracht ziehen müssen, dass die Mamas eventuell erstmal alleine in die Spitäler gehen, dass erst die Papas später dazukommen und dass es dann einfach noch viel, viel mehr Sicherheit braucht und Urvertrauen, dass die Frau das auch sehr, sehr gut alleine kann. Ich bin dann oft für die Frauen telefonisch da. Das heißt, auch das funktioniert spannenderweise sehr, sehr gut, den Raum zu halten über FaceTime und einfach da zu schauen, okay, wann braucht es sie was. Und wenn es nur darum geht, einfach in den Wellenpausen mit den Frauen Späße zu machen und sie einfach nochmal ein Stück weit abzulenken, dass sie noch nicht zu sehr in diesen Geburtsprozess reingehen. Manchmal kann das auch zu früh sein und es ist ganz gut, vorab einfach auch Kräfte zu sparen. Und ich erlebe das einfach als wir alle eigentlich in allen Bereichen. Also eine große Ausnahmesituation. Ich empfinde es mittlerweile als Menschenrechtsverletzung, Frauen vorzuschreiben, dass sie erstmal alleine kommen müssen oder maximal mit dem Partner. Wir haben einfach so viele Situationen, wenn viele Menschen gemeinsam in Bars sitzen, dann kann ich nur den Kopf schütteln und wieder erkennen. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Impuls, in dieser Arbeit noch viel mehr aufzugehen, einfach wiedererkennen, dass Geburt in unserer Gesellschaft keinen Stellenwert hat. Wir haben nicht verstanden und erkannt, dass es darum geht, dass eine Frau auf emotionaler, psychischer Ebene ein bestärkendes Erlebnis hat, weil sie ansonsten nach hinten raus nicht gut in dieser Rolle aufgehen werden kann. Und ich beobachte tatsächlich einen extremen Anstieg an Wochenbettbegleitungen, auch an kurzfristigen Anfragen, also an Anfragen nach der Geburt, nach traumatischen Geburten, wo die Mamas dann einfach überfordert sind und Hilfe brauchen, heilen wollen, reden wollen, Rebozo-Closing-Zeremonien, die sonst schon auch viel gebucht werden, aber jetzt gerade auch einfach ja sprichwörtlich durch die Decke gehen, weil die Frauen sagen, es war traumatisch und sie müssen irgendeinen Abschluss finden. Und ich erlebe auch einen Anstieg an Frauen, die sich danach therapeutische Unterstützung suchen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr fatal, dass das einfach auf politischer Ebene überhaupt keinen Raum hat und nicht erkannt wird, dass es so wichtig ist und so einfach wäre, die Frauen zu unterstützen, indem man ihnen einfach erlaubt, ihre Doula mitzunehmen, zusätzlich zum Partner, also dass ohne Frage natürlich der Partner von Anfang an dabei ist. Und dass auch eine Doula dabei ist, weil wir wissen natürlich, wie wir uns zu verhalten haben im Spital. Wir sind alle offen dafür, negative Tests mitzubringen. Und manche Spitäler, ganz, ganz wenige, erlauben das auch. Und ich finde es eigentlich ein Unding, ja, dass das jetzt wieder so reglementiert wird. Und habe ein bisschen das Gefühl eigentlich, dass die Spitäler auch sehr dankbar sind, dass sie Corona als Grund vorschieben können. Also es zeigt eigentlich wieder einmal, dass gesamtgesellschaftlich überhaupt noch kein Verständnis dafür da ist und Frauen jetzt sehr, sehr viel alleine gelassen werden.
Das heißt, umso wichtiger ist es, in den Frauen diese Warrior Woman auch zu stärken, diese Kraft zu stärken, diesen, ja, zum Teil auch vielleicht Kampfgeist zu stärken, zu sagen, I go for my rights, ja, also ich setze mich auch wirklich dafür ein, Dinge durchzusetzen, meine Stimme auch zu erheben für das, was mir wichtig ist. Und als Erstgebärende finde ich das immer sehr schwer, weil man eben noch nicht genau weiß, worum geht's denn. Umso wichtiger ist es, dass du da auch Orientierung bietest und einen Leitfaden und deine Hand ausstreckst, sozusagen den Frauen auch zu sagen, schaut's mal, das ist wichtig, achtet darauf, nehmt das und das wirklich auch ernst. Ja.
Also ich brief gerade auch wirklich sehr, sehr intensiv, noch intensiver als vorher die Papas. Weil ich ihnen sage, ihr seid diejenigen, die dann an der Seite eurer Frau gegebenenfalls ja für sie eintreten müsst, für sie sprecht. Weil wir natürlich, wenn die Geburt dann losgeht, wollen, dass die Frauen keine Warrior Women mehr sein müssen oder zumindest keine im Außen. Also wenn sie während einer Geburt irgendwelche Kämpfe austragen müssen, was sie wollen und was sie nicht wollen, dann bringt sie das natürlich weg von ihrer Intuition, dann bringt sie das weg von ihrem wunderschönen Lala-Geburtsplaneten und einfach von dieser Innensicht. Die Frauen sollen nach innen gehen und sollen die Warrior Woman in sich irgendwie wecken und sich auf die Geburt konzentrieren können. Und das funktioniert natürlich besser, wenn sie sich sicher fühlen. Und wenn sie in einem Umfeld sind, wo sie diese Sicherheit nicht haben, weil sie vielleicht alleine sind mit fremden Menschen, ohne ihren Partner, dem sie vertrauen und den sie kennen, dann ist das einfach nicht möglich. Und ich habe wirklich leider, leider viele Geburten diesen Sommer gehabt, die dann in Kaiserschnitten geendet sind. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass die Frauen sich nicht haben fallen lassen können. Und ja, wenn es funktioniert, dann ist im Moment meine Tätigkeit so, dass wenn die Geburt losgeht, ich zu den Familien nach Hause komme und wir einfach versuchen, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Auch da, dass sie einfach wissen, es ist jemand da und sie können sich fallen lassen. Und ich fahre dann gemeinsam mit ihnen ins Spital und gebe sie dort ab. Das hat in der Regel immer ganz gut funktioniert. Aber manchmal beginnt eine Geburt eben nicht so planbar. Und dann muss es eben doch gleich ins Spital. Wir konnten nicht zu Hause bleiben.
Du wirst dein Aufgabengebiet ja künftig noch ein bisschen ausdehnen oder noch erweitern. Du hast beschlossen, es soll auch tatsächlich ein Zentrum geben für Frauen, wo du gar nicht nur auf die Geburt beschränkt bist, sondern wirklich auf das Frauenwohl, wenn man so, das kann man so sagen, glaube ich. Magst du dazu noch was sagen?
Mhm. ganz spannend, weil es gerade erst so am Entstehen ist und ganz viele, also ja, ich bin quasi schwanger gerade damit, mit dieser Idee. Und es war auch ein ungeplantes Baby, wenn man so möchte. Genau, also es hat sich einfach, haben sich Möglichkeiten und Chancen ergeben, diesen schon lange hegenden Wunsch auch in die Realität umzusetzen. Und es geht mir einfach darum, auch wie wir gerade schon ein bisschen geschaut haben, dieses Frauenwohl nicht nur auf die Zeit der Schwangerschaft, der Geburt, die Geburt und das Wochenbett zu beschränken, sondern eben wirklich zu erkennen, dass wir zyklische Wesen sind, dass wir ganz, ganz viele Dinge brauchen, die unser System im Moment nicht bietet, und dass wir uns einfach ganz viel Wissen aneignen dürfen, ganz viel auch wieder mit uns in Verbindung treten dürfen, um einfach ja zu einer positiven Frauenbewegung, zum positiven Frauenwohl, zur Frauengesundheit auch beizutragen. Es wird ein Space werden, wo wir Workshops abhalten, Frauenkreise, Yoga speziell auf Frauen, Kochkurse basierend auf Ayurveda und TCM, wo wir natürlich auch Geburtsvorbereitungskurse abhalten werden, wo wir uns einfach treffen werden. Also es soll eine Community werden, es soll ein Community Space werden und einfach auch im Haptischen jetzt dieser sichere Raum, dieser sichere Rahmen, um sich einfach über Dinge auszutauschen und Frau sein leben zu können. Ja. Ich bin sehr gespannt. Beschäftige mich gerade mit sehr vielen pragmatischen Dingen, wie die Renovierung und ja, Einrichtung und solche Sachen. Und freue mich, wenn es dann spätestens im Januar mit dem neuen Jahr starten kann.
Sehr schön. Wir werden natürlich deine Arbeit und auch dein Buch Milk and Mother in den Shownotes verlinken, damit man dich findet und dann auch spätestens im Jänner diesen Space, diesen Raum findet. Ja, ich hätte mir sehr gewünscht, dass es für meine beiden Geburten damals eine Doula-Begleitung gegeben hätte, dass ich dich schon gekannt hätte. Wir haben uns leider erst danach kennengelernt. Trotzdem schön, dass unsere Wege gekreuzt haben und ja, wir gemeinsam uns für das Frauenwohl auf unterschiedlichen Ebenen einsetzen, weil ich das genauso sehe wie du. Da ist einfach noch ganz viel zu tun, da ist noch gibt es noch ganz, ganz viel Arbeit, weil Frauen und die Gesundheit der Frauen so in diesem gesamtgesellschaftlichen Konstrukt einfach so unglaublich wichtig ist. Auch für unsere Kinder, ja. Also nicht nur, aber natürlich auch, ja. Weil je gesünder wir sind, seelisch, körperlich, umso gesünder können unsere Kinder groß werden.
Ja.
Vielen Dank für deine Arbeit und auch deine Zeit heute, Stefanie.
Danke auch für deine Arbeit. Ich bin immer ganz selig in meiner Blase, dass ich so, so viele Frauen kenne, die sich wirklich auch diesen Themen widmen. Und ja, ich bin ganz guter Dinge, dass wir ganz viel erreichen werden für unsere Kinder.
Ich auch. Wir bleiben optimistisch.
Danke dir.